im Grundgesetz. Erklärt der Artikel 4 Absatz 1, dass die Freiheit des Glaubens und des religiösen Bekenntnisses unverletzlich sind. Und der zweite Absatz ergänzt noch, dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird. Das ist das deutsche Grundgesetz, die Verfassung. Ich muss mal eben hier was drunter legen, das. Freiheit des Glaubens, des religiösen Bekenntnisses. Welcher Religion eigentlich? Welcher Religion? Verfassung sagt, jeder Religion. Erst einmal wird keine von diesem Artikel der Verfassung ausgeschlossen. Und doch weiß man, werden immer wieder Glaubensgemeinschaften hierzulande verboten. Die heißen dann nicht Religion, sondern die heißen dann Sekte und ihr Glaube wird dann Aberglaube genannt. Zum Beispiel steht gegenwärtig der Islam unter dem Verdacht, irgendwie nicht so recht hier in diese Landschaft zu passen. Ein Verdacht, der politisch auch noch untermauert wird. Nicht zuletzt untermauert wird durch die bekannten Islamkonferenzen. Weil diese Islamkonferenzen stehen ja für nichts anderes, als da setzt sich die hiesige Politik zusammen mit Vertretern der Religion und noch ein paar anderen Gruppierungen, um die Frage zu klären, ob man mit denen überhaupt zusammenarbeiten kann, ob die überhaupt eine Berechtigung hier haben, ob man hier überhaupt Religionsunterricht in Islam erteilen kann. Verweis darauf, das ist nicht selbstverständlich. Also die fallen nicht selbstverständlich unter den Artikel 4 des Grundgesetzes. Das sind alles Fragen, die werden zum Beispiel mit den christlichen Religionen oder mit dem Judentum nicht verhandelt. Das ist selbstverständlich. Da gibt es den Religionsunterricht, die sind als Religionen anerkannt, die dürfen hier als Religionen auftreten und so weiter und so fort. Die Frage also, steht dies nicht im Widerspruch zum Artikel 4 Absatz 1, dass jedermann die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird, wenn immer wieder einzelne Religionsgruppen, in dem Fall sogar der Islam, unter dem Verdacht steht, seine Religionsausübung müsste geprüft werden und es ist noch gar nicht offen, ist noch gar nicht gesichert, ob sie nicht unter Umständen verboten werden soll. Das ist kein Widerspruch zum Verfassung. Denn es ist nun mal die politische Gewalt hierzulande, die Religionsausübung erlaubt. Es ist der Staat, der sagt, ich als höchste Gewalt hierzulande erlaube Religionen die freie Religionsausübung. Und wenn der Staat das erlaubt, das gilt übrigens für alle anderen Erlaubnisse, die er erteilt, gleichermaßen, dann ist das nicht zu verstehen als ein Dienst an den Gläubigen, ein Dienst an den Kirchen, sondern dann muss dahinter ein politisches Interesse stehen, ein Interesse der herrschenden Macht an der hierzulande stattfindenden Religionsausübung jener Religionen, die den Artikel 4 Absatz 1 und 2 verdienen. Welches Interesse ist das? Dem will ich nachgehen. Aber vorher noch, es ist offenkundig, dass der Artikel 4.1 diese freie Religionsausübung auch unter Bedingungen setzt. Diese Bedingungen sind im Artikel 4.1 selbst zu entnehmen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Die erste Bedingung ist nämlich der Plural der Religionsausübung selbst. Nur wenn Religionen von ihrem exklusiven Absolutheitsanspruch, von ihrem Monopolanspruch abgehen, wenn sie andere als konkurrierende Religionen akzeptieren, und nicht bekämpfen, dann werden sie hier erlaubt. Das ist übrigens für Glaubensleute, für Glaubensschafe und ihre Kirchen, ist das schon eine harte Sache. Zum Beispiel wird das sogar durch die christlichen Religionen belegt. Die Ökumene, was ist die Ökumene? Die Ökumene ist ein jahrzehntelanger Streit zwischen den beiden christlichen Religionen, inwieweit sie sich vertragen können, inwieweit sie sich nicht vertragen können. Das verweist also darauf, beide haben irgendwie eine Sorte Absolutheitsanspruch, die eine auch noch verkörpert im Papst, muss ich sagen, so ohne weiteres passen wir nicht zusammen. Der Staat hat gesagt, ihr habt zusammenzuarbeiten, ihr habt euch wechselseitig zu akzeptieren. Hier gilt Religionsausübung als eine Form des Pluralismus. Stört Religionen immer. Das ist die erste Bedingung. Nur unter der Bedingung, dass ihr euren Absolutheitsanspruch aufgebt, habt ihr überhaupt eine Existenzberechtigung. Die zweite Bedingung besteht darin, ist es auch unschwer zu ermitteln, dass dem Erlauber der Religionsfreiheit, dem Staat, mit seinen Geboten, mit seiner rechtsstaatlichen Konstitution, dass man dem als Religion nicht ins Geschäft pfuscht. Der staatliche Erlauber erklärt nämlich mit dem Artikel 4.1 und 4.2, dass er die Religionsfreiheit in einzelnen Kirchen nur insoweit gewährleistet, als sie sich in Sachen Weltanschauung, als sie sich in Sachen theologischer Weltanschauung, als sie sich in Sachen Kampf um die Köpfe der Leute nicht als Macht gegen den Staat aufstellen. Das ist in dem Artikel 4.1 einfach dadurch gegeben, dass der Staat sagt, ich erlaube euch was. Ich habe die Macht, ich kann euch auch was verbieten. Die müssen also damit einverstanden sein, die Kirchen, dass sie nicht als eigenständige Macht auftreten, sondern dass sie die Religionsausübung ihren Gemeindemitgliedern als eine Privatsache anempfehlen. Das ist die zweite ganz wesentliche Bedingung. Erste, Pluralismus der Religionsausübung. Zweitens, Religionsausübung als Privatsache darf nicht als ideologische Macht in dieser Gesellschaft gegen den Staat auftreten. Und es ist auch klar, das ist noch eine Fußnote dazu, dass diese beiden Bedingungen natürlich nicht an den einzelnen Gläubigen gerichtet sind. Die einzelnen Gläubigen sind kein Adressat, die stellen keine potenzielle Gegenmacht dar, die der Staat unter Kontrolle halten muss, sondern an deren Zusammenfassung, an die Zusammenfassung aller Gläubigen als Gemeinde, als institutionalisierte Kirche, die als solche dann eben schon ein bisschen was darstellt. Also nur unter diesen zwei Bedingungen ist freie Religionsausübung staatlich erlaubt, sonst eben nicht. Und wenn die freie Religionsausübung wie erlaubt verläuft, dann scheint sie durchaus von staatlichem Nutzen zu sein. Islam wird da offenbar anders eingeschätzt. Islam wird offenbar eingeschätzt, dass dessen Art und Weise des Auftretens unter Umständen hier nicht von Nutzen ist. Darüber sage ich später noch ein bisschen mehr. So, mit dieser Erklärung der Religion hierzulande als einer pluralistischen Sache und einer Privatsache ist Religion von vornherein als staatliche Affäre bestimmt. Der Staat sagt, ich muss drauf aufpassen. Ich kann nicht einfach sagen, macht mal, dann bräuchte ich den ganzen Artikel 4.1 und 4.2 nicht. Sondern mit seiner Erlaubnis sagt er, ich muss auf die aufpassen. Es ist eine Staatsaffäre. Und die Art und Weise, wie er mit dem Islam verfährt, beweist das nochmal. So, dieser Vorspann